Guten Morgen. Schön, dass Sie sich aufgemacht haben. Einen spannenden Text werden wir uns heute zusammen anschauen. Und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Nehmen wir mal an, wir sind Zeuge eines ganz besonderen Moments, einer besonderen Veranstaltung. Es könnte zum Beispiel eine Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand nach einem langen Arbeitsleben sein. Da werden viele gut gemeinte, blumige Reden gehalten und viel Glück und Gesundheit für den letzten Lebensabschnitt, das sagt man natürlich nicht, gewünscht. Und dann ergreift zu guter Letzt der angehende Ruheständler abschließend das Wort, dankt dem Chef für seinen Arbeitsplatz und zählt alle, und ich meine wirklich alle, von seinem Chef jemals an ihn in seinem langen Arbeitsleben erteilten Arbeitsaufträge auf und bestätigt jeweils, dass er diese mit Bravour und stets erfolgreich erledigt hätte. Eine befremdliche, ja irgendwie auch fast peinliche Vorstellung, finden Sie nicht? Das war so mein erster Gedanke, als ich den heutigen Predigttext zunächst nur überflogen hatte. Dabei geht es hier wirklich um viel mehr als nur Dank und vollmundige Rechenschaft. Es ist vielmehr ein wirklich heiliger Moment, in dem wir uns hier befinden, an dem Jesus seine Jünger nämlich teilnehmen lässt. Auch hier geht es um einen kommenden Abschied, seinen Abschied. Nachdem Jesus zuvor in langen Reden und Gesprächen seine Jünger darauf hingewiesen hat und darauf vorbereitet hatte, dass er weggehen, nicht immer körperlich da und mit ihnen sein wird, richtet er im folgenden Predigttext den Anfang des hohen priesterlichen Gebets nun den Blick nach oben, zum Himmel, richtet seine Worte nicht mehr an seine Jünger, sondern direkt an Gott, seinen Vater. Wir finden den Text im Johannesevangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. Dort heißt es: So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum Rechten reden und hören. Amen. Es ist das längste Gebet, das von Jesus im ganzen Neuen Testament überliefert ist. Es ist zugleich sein Abschiedsgebet, ja fast wie ein Testament. Ein einzigartiges Gebet, das Johannes wohl auch deshalb bewusst an den Schluss der Abschiedsreden unmittelbar vor Beginn der Leidenszeit stellte. dass ich bei der Vorbereitung alles verstanden hätte, was mir in den überwältigenden Begriffen entgegenkommt, die Jesus verwendet, bilde ich mir erst gar nicht ein. Aber wir haben ja zwei Fachleute hier unter uns. Falls ich Unsinn reden sollte, keine Scheu. Ich möchte Sie und euch dennoch versuchen, mit in diesen besonderen heiligen Moment zu nehmen. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach. Das ist die Einleitung, die Johannes dem hohenpriesterlichen Gebet gegeben hat. Mit solches redete Jesus, wird auf die Reden und Gespräche zurückgeschaut, mit denen Jesus seine Freunde zuvor auf seinen Weggang vorbereitet hatte. Im zweiten Teil wird zum Gebet übergeleitet. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel, also weg vom Irdischen hin zum Überirdischen. Und nicht etwa, weil dort oben ein drittes Stockwerk des Weltalls wäre, in der Gott seine Wohnung hätte. Das hat Juri Gagarin als erster Mensch im Weltall am 12. April 1961 auch festgestellt. Nach seiner Landung sagte er nüchtern, dass er da oben Gott nicht gefunden habe. Vermutlich stand Jesus dabei und sprach mit lauter Stimme, damit alle es hören konnten. Jesus richtete seine Worte nicht mehr an seine Jünger, sondern an Gott, seinen Vater im Himmel. Und es ist kein Zufall, es war gewollt, dass seine Jünger da mithören. Ein öffentliches Gebet, quasi wie ein offener Brief, natürlich und zuerst vor allem an den Adressaten gerichtet. Aber die Jünger und damit auch wir anderen sollten den Inhalt erfahren, weil es auch uns betrifft und angeht. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Vater, die Stunde ist gekommen. Gemeint ist die Stunde seines Todes. Dieser Zeitpunkt in dem Heilsplan Gottes steht nun unmittelbar bevor. Was seinen Gegnern bisher nicht gelungen war, etwa niedergeschrieben im Johannes 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jetzt wird es ihnen gelingen, Jesus festzunehmen und hinzurichten. Nicht, weil sie jetzt klüger oder geschickter wären, sondern weil gemäß dem Heilsplan Gottes es ihnen erst jetzt möglich ist und erlaubt ist. Es läuft alles planmäßig. Die Regie führt Gott. Die Worte Jesu prägen keinen tragischen oder resignierenden Unterton. Vielmehr spricht er in der Gewissheit, dass der Heilsplan kurz vor der Vollendung steht. Und in dieser Gewissheit bittet Jesus für sich, verherrliche deinen Sohn. Warum? Weil er seinen Auftrag vollständig erledigt hat. Nicht alle, aber anscheinend die, die es sollten, nämlich seine Jünger, haben von Gott erfahren, kennen ihn, glauben an ihn, sehen in Jesus Gottes Gesandten, den Messias. Petrus bezeugt das gegenüber Jesus einmal. Und jetzt, da sein Auftrag erfüllt ist, will er wieder zurück an den Ort, wo er bereits vorher war. Vor Erschaffung der Welt, mit der Herrlichkeit, die er bereits vorher, seit Beginn der Zeit und noch davor hatte. Er will wieder zu seinem Vater zurück. Und er ist sich voll bewusst, was auf ihn zukommt. Wie das letzte Kapitel im Heilsplan aussieht. Nicht nur das Kreuz. Wir haben es gerade gehört, Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Also nicht nur das Kreuz, sondern auch die Auferstehung und die Himmelfahrt hat er alles im Blick. Durch seine Erhöhung, durch seine Kreuzigung und Auferstehung verherrlicht Gott ihn, zeigt seine und Jesu Macht und Bedeutung. Es ist das Mittel, um in das himmlische Reich zurückzukehren. Der Tod nur ein Mittel zum Zweck. Vater, ich habe alles entsprechend dem Plan getan. Bitte Ehre, verherrliche mich bei dir. Und wenn der Sohn von Gott verherrlicht wird, gilt nun auch das Umgekehrte. Wird der Sohn verherrlicht, dann wird auch der Vater verherrlicht. Jesus fährt deshalb fort, damit der Sohn dich verherrlicht, damit du das durch das geehrt wirst, was ich und noch abschließend entsprechend dem Plan tun werde. Die Einheit von Vater und Sohn wird hier ganz deutlich. Sie gehören wirklich untrennbar zusammen und handeln auch so. Deshalb wird Jesus nach seinem Kreuzestod auch Macht über alle Menschen vom Vater verliehen. Alle, die nach ihm suchen. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Könnte man ein wenig stutzen, wenn wir Matthäus 28, 18 kurz vor seiner Himmelfahrt lesen und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, so ist klar, dass Jesus im Gebet an die Zukunft denkt. Vater, du wirst mir nach dem vollbrachten Kreuzestod die Macht geben. Jesus weiß also, dass sich das prophetische Wort in Daniel 7, 1, Gott gab ihm, dem Messias, Macht, dass ihm alle dienen sollten, sich bald erfüllen wird. Alle, die aus eigener Entscheidung zum Glauben kommen dürfen und vom Vater Jesus anvertraut werden, werden die Macht erfahren. Es gilt beides. Es gilt also keine reine Vorherbestimmung, denn das würde bedeuten, dass nur die, die von Gott Jesus gegeben werden, zum Glauben finden können. Sondern wir lesen in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir, spricht Jesus, mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und jetzt kommt's. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauslosen. Also ganz wichtig festzuhalten, es gilt beides. Es ist für mich genommen, aber auch immer wieder noch ein Geheimnis, wie Menschen zum Glauben kommen. Und da läuft sicherlich ganz viel im Hintergrund. Erst durch diese Macht ist es möglich zu glauben und das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott leben zu dürfen. Und letzteres, ja, jetzt schon hier auf Erden. Wir dürfen schon jetzt hier Gemeinschaft haben. Wow, musste ich so denken. Man weiß es ja und hat es auch einigermaßen verinnerlicht. Aber oft nimmt man es leicht fertig als gegeben hin. Aber erinnern wir uns nochmal an das Vorhergesagte. Jesus ist den Weg ans Kreuz im vollen Bewusstsein, was auf ihn zukommt, gegangen. Deswegen hat er sich dann wohl im Verhör und vor Pilatus im Ergebnis auch nicht groß verteidigt. Es musste einfach getan werden, da sonst die von Gott geliebten Menschen verloren wären. Es war wirklich absolut alternativlos. Es wäre gut, wenn wir über diese Haltung wieder neu in Staunen geraten würden. Das alles hat er nur für uns gemacht. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Irgendwie unglaublich, aber wirklich wahr. Im ganzen Evangelium ist es Jesu einzigartige Möglichkeit, ewiges Leben zu geben. Aber was ist das, ewiges Leben? Was hat man sich darunter vorzustellen? Jesus liefert im Gebet die Erklärung. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Hauptwort hier heißt erkennen. Erkennen ist hier wie in der ganzen Bibel kein nüchternes, unbeteiligtes zur Kenntnis nehmen von Tatsachen, sondern ein Geschehen, das uns ganz und gar mit Leib und Seele engagiert und beteiligt, erfüllt und völlig umkrempeln kann. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass in der Bibel Erkennen auch ein Wort für Zusammenschlafen ist, also Mann und Frau. Das zeigt, dass für die Bibel Erkennen mit Liebe und Liebe auch mit Erkenntnis zu tun hat. Dass also auch an den Stellen, wo Erkennen nicht im Sinne von miteinander schlafen gemeint ist, es um Glück und Erfüllung geht. Um das Wissen, wie man mit diesem oder mit jenem dran ist. Rettung läuft damit über das Herz und nicht über den Kopf. Denn sonst wäre Jüngerschaft nur etwas für die Intelligenz. Das ist aber mitnichten so. Jesus lädt hier nicht zur Theorie, sondern zur Praxis ein. Gottes Macht und Liebe sind erfahrbar. Wer ihm praktisch nachfolgt, also Gott und Jesus kennengelernt hat, der hat Gott und den Messias erkannt. Der erwirbt das ewige Leben. Und dazu braucht man wirklich nicht mit besonderer Intelligenz gesegnet zu sein. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Dadurch, dass Jesus das von Gott übertragene Werk, also den Heilsplan, freiwillig übernommen hat, wird Gott verherrlicht. Es geschah nicht unter Zwang, sondern Jesus war aus freien Stücken gehorsam gegenüber seinem Vater. Gott hatte es Jesus gegeben und Jesus hat angenommen und gehorsam den Plan erfüllt, zur Ehre, zur Verherrlichung Gottes. Vers 4 ist quasi wie ein Rechenschaftsbericht, den der gehorsame Sohn vor seinem Vater ablegt. Im darauffolgenden Vers wiederholt Jesus die Bitte von Vers 1. Und nun, Vater, verherrliche du mich. Aber jetzt wird die Bitte ausführlicher. Die Verherrlichung soll bei dir, dem Vater, erfolgen. Das ist wieder ein Bild für die bestehende innige Beziehung zwischen Vater und Sohn. Jesus will zurück nach Hause. Es geht Jesus nicht zuallererst um Ehre, Gewalt und Macht, sondern es geht ihm um die fehlende Gemeinschaft mit dem Vater. Und nebenbei gesagt, diese Sehnsucht und Erwartung dürfen auch wir als seine Nachfolger, die dürfen wir auch haben. Kein Streit, keine Tränen, vollkommene Harmonie. Zusammen mit Gott, dem dreieinigen Gott. Es gibt, wie ich finde, wirklich schlechtere Aussichten. Es geht um räumliche Nähe. Jesus will ganz nah beim Vater sein. Und jetzt wird es wirklich spannend. Er bittet noch etwas, nämlich um die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Herrlichkeit ist in der Bibel oft ein Ausdruck für göttlichen Glanz und göttliche Würde. Mit dieser Wortwahl bedeutet er also seine Göttlichkeit an, die ich bei dir hatte. Jesu Wohnadresse war also offensichtlich vor seinem Erdenleben im Himmel. In diese Wirklichkeit will er wieder zurück. Und da Jesus schon vor seiner Erdenzeit, vor der Schöpfung und damit letztlich vor aller Zeit, denn die konnte es ja eigentlich noch gar nicht geben. Es gab ja nur ewig auf dem Ziffernblatt zu lesen. In diesem Zusammenhang auch ein kleiner, aber höchst interessanter Exkurs zum Thema Jungfrauengeburt. Wenn Jesus schon vor allen Zeiten als Teil des dreieinigen Gottes gelebt hat, muss die Bezweiflung der Jungfrauengeburt als Unsinn bezeichnet werden. Es ist vielmehr nur logisch, dass ein bestehender göttlicher Organismus nicht auf herkömmliche Art und dazu noch von einem menschlichen Wesen, man nennt sie üblicherweise Mann, gezeugt werden kann. Er ist ja schon da. Das hat Gott durch den Heiligen Geist mit Maria geregelt, als Teil des dreieinigen Gottes. Aber zurück. Fand ich aber eine interessante Erkenntnis nebenbei. Ehe die Welt war, ein wirklich krasser Gedanke. Wirklich nicht zu denken. Vor der Schöpfung gab es nur den dreieinigen Gott. Das ist ein Geheimnis. Und erst die Frage, warum existiert dieser Gott eigentlich? Wie schreibt ein Kommentator sehr herrlich treffend dazu: Menschliche Theologie steht hier an ihrer Grenze. Ich hätte es wirklich nicht besser ausdrücken können. Wenn es denn später überhaupt noch wichtig ist oder nicht gar selbsterklärend, Sie können ja bei Zeiten einmal im Himmel nachfragen. Wir bewegen uns auf den Schlussteil des Textes zu. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Diesen Vers beschreibt Jesus, wie die Menschen zur Gotteserkenntnis gelangt sind. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das gehörte zu dem Heilsplan. Interessant ist an dieser Stelle, dass Jesus nur von Namen spricht. Sowohl der Jahwe-Name als auch der Vatername waren im Judentum bereits lang bekannt. Folglich sind sich die Ausleger sicher, ist vielmehr darunter, die ganze Person Gottes zu verstehen. Damit hat Jesus Gott in seiner Vollständigkeit, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist, vor den Menschen offenbart. So etwas gibt es in keiner Religion. Gott, der Unbekannte? Nein. Jesus hat Gottes Wesen in seinem Heilsplan in Vollständigkeit den Menschen aufgezeigt. Durch Jesus lernten die Menschen, in erster Linie die Jünger, die ihm von Gott gegeben wurden, den einzigen und wahren Gott kennen. Jesaja nochmal an das Vorhergesagte zur Vorherbestimmung erinnert. Nochmal Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gilt beides. Keine Sorge. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Für mich klingt da auch Dankbarkeit über die Gabe des Vaters an. Dankbar dafür, danke, dass ich den Hirtendienst übernehmen und verlorene Menschen, zunächst wie gesagt nur die Jünger, aus der gottesfeindlichen Welt retten darf. Ich mache es wirklich gern. Wir dürfen uns merken, Jesus war gerne für seine Jünger da. Und das gilt auch uns heute. Er ist für uns auch gerne da. Er unterrichtet, hört zu, greift ein, wenn es nötig ist, hilft zurecht, rettet uns, wenn wir ihn bitten. Alles zu seiner Zeit. Aber die Jünger waren und wir sind zu jeder Zeit sicher. Er hilft uns auch dabei, das Wort Gottes zu bewahren, also zu befolgen und zu verstehen. Er ist der wirklich gute Hirte. Wer hat sowas schon? Nun wissen Sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Jesus, einer, der nur seine persönliche Meinung mit Fehlern und Macken wie andere Lehrer vertritt, oder vielleicht sogar ein Irrlehrer. Nein, Jesus bezeugt, dass alle es wissen, dass alles, was mich ausmacht, von dir, Vater, kommt. Ganz klare Worte. Klare Worte auch zum Schluss. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus hat das Wort Gottes, die Rettungsbotschaft, an die Jünger weitergegeben. und sie haben sie angenommen. Gottes Wort fordert immer eine Antwort, ja oder nein. Die Jünger haben angenommen, das heißt gehört, aufgenommen und dementsprechend gehandelt. Das Wort hat bewirkt, dass die Jünger klare Erkenntnis bekommen haben und nicht bloß ein schwaches Fürwahr halten, so nach dem Motto, wird wahrscheinlich wahr sein, aber so genau weiß man es halt doch nicht. Nein, durch das Wort haben sie glasklar erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Es bedeutet, dass Jesus in der Ewigkeit beim Vater war und von dort auf die Erde kam. Die Jünger glauben das fest gegründet. Jesus ist der Retter, der von Gott aus der Ewigkeit Gesandte, ihr Heiland. Auftrag voll erfüllt, kann man da nur sagen. All das Gesagte gilt auch heute noch. Es gilt auch uns. Wer also noch nicht bei Jesus an die sprichwörtliche Tür geklopft hat, sollte es tun. Sie kommen ihm bestimmt nicht ungelegen. Amen.